David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Der dir all deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der mit Gutem dein Verlangen stillt, dass deine Jugend sich erneuert gleich dem Adler. Taten des Heils vollbringt der Herr und schafft Recht allen Unterdrückten. Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israels sein Walten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Er hadert nicht immer dar und verharrt nicht ewig im Zorn. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Aufgang ist vom Niedergang, sofern tut er unsere Übertretungen von uns. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Des Menschen Tage sind wie das Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie dahin, und ihre Stätte weiß nichts mehr von ihr. Aber die Gnade des Herrn währt immer und ewig, und seine Treue auf Kindeskinder. Bei den Frommen, die seinen Bund halten und seiner Gebote gedenken durch die Tat. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und seine Königsmacht herrscht über das All. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort vollführt. Lobet den Herrn all seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen erfüllt. Lobet den Herrn all seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Ja, genau. Zu meiner Person sage ich, glaube nicht mehr viel. Da habe ich mich das letzte Mal schon ein bisschen vorgestellt. Das war ja Ende Mai, und ich durfte schon bei euch sein. Es freut mich, da wieder mit euch unterwegs zu sein und mit euch das Thema heute Morgen anzuschauen. Und ich habe gedacht, ich steige gerade ein mit dieser Frage an euch. Wie ist denn ein Vater? Also ihr dürft einfach, was euch so durch den Kopf schiesst, einfach gerade sagen. Wie ist ein Vater? Ein Vorbild. Er ist stark. Geduldig. Präsent.
Nie daheim.
Nie daheim. Beschützend. Fürsorglich.
Er übernimmt Verantwortung.
Also, ihr seht, wir alle haben irgendwo wahrscheinlich ein Bild, eine Vorstellung, wie ein Vater ist. In den Vorbereitungen bin ich auf eine Geschichte gestossen. Es war ein Interview mit einer Russin. Seit dem Krieg gibt es ja neue Gesetze. Es ist ja verboten, sich öffentlich zum Krieg zu äußern, oder zu dieser Sonderoperation nennen sie es ja, zu dem zu äußern. Also das heisst, es gibt eine Art Verbot, sich dort dagegen zu äußern, und das macht es leicht, irgendwie einander anzuschwärzen. Und man geht mit solchen Verrätern geht man auch nicht gerade zimperlich um. Und in dem Interview mit dieser jungen Russin hat sie dann erzählt, plötzlich sei die Polizei bei ihr vor der Tür gestanden und hat sie verhaftet. Ihr Vater hat sie bezichtigt, sie würde in den digitalen Medien gegen den Krieg aufrufen. Jetzt, zu ihrem Glück, hat der zuständige Beamte die Sache dann auch wirklich angeschaut und sie nicht einfach nur weggesperrt, sondern ist dieser Sache auch nachgegangen. Auf jeden Fall hat man ihr von dem allem überhaupt nicht nachweisen können, wofür der Vater sie angeprangert hat. Sie ist wieder freigelassen worden. Ihr Vater hat auch nach dem Vorfall keinerlei Bedenken oder Reue oder Einsicht gezeigt. Er hat nur gemeint, es sei ja schließlich seine Pflicht, im Land zu dienen. Ja, wie würde sie echt diese Frage beantworten? Wahrscheinlich würde sie sagen, ihr Vater ist verletzend, ist unglaubwürdig oder vielleicht sogar böse. Oder wie es die Jungen von heute würden sagen, sie würde vielleicht sagen, er ist voll ehrelos. Das Thema heute Morgen ist also der Vater. Und ich meine natürlich damit Gott, der Vater. Jetzt, wenn wir über Gott, den Vater reden, dann schwingen natürlich immer eben unsere irdischen Erfahrungen und Vorstellungen von lieblichen Vätern mit, ob jetzt die positiv oder ob die vielleicht auch negativ sind. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir alle haben so unsere Erfahrungen gemacht und haben vermutlich irgendwo auch ein bisschen ein einseitiges Vaterbild. Oder ein einseitiges Bild von was Vaterschaft ist. Und vermutlich haben wir darum auch von Gott, dem Vater, ein eins oder ein anderes Bild, schlicht einfach aufgrund von unseren irdischen Erfahrungen. Also wir tun in der Regel wahrscheinlich dann auf Gott rückschliessen, sowohl positiv oder auch negativ. Manchmal sind es vielleicht auch einfach unsere Wünsche oder unsere Ideale, die wir von Gott erwarten, die wir auf ihn projizieren. Also ich denke, man kann sich nicht einfach alle Zerrbilder, die wir vielleicht vom Vater im Himmel haben, einfach nur den irdischen Vater in die Schuhe schieben. Das geht vielleicht auch nicht. Aber die Frage ist in dem Sinn, wie viel von meinem Vaterbild, von meinem Gottesbild, stimmt wohl mit dem überein, wie der Vater im Himmel wirklich ist? Also wenn das jetzt 100% sind, überleg doch mal einen Moment für dich, was denkst du bei dir selber, wo stehst du? Wie viel deckt sich echt wirklich mit dem himmlischen Vater? Und wo liegst du vielleicht auch komplett falsch? Wir wollen heute also über Gott, den Vater, aus einer geistlichen, aus einer biblischen Sicht reden. Das Ziel ist, dass der Anteil, also das, was hier orange markiert ist, so der Anteil von unserer, ich sage mal, irdischen Verfärbung, dass der kleiner wird und ein bisschen korrigiert wird. Und wir werden das, wie gesagt, anhand von Psalm 103 tun. Das ist jetzt nicht so die allererste Bibelstelle, wo man wahrscheinlich zum Thema Vaterschaft aufschlägt, wo man da gerade raussuchen würde. Aber der Psalm 103, der zeigt uns sehr viel Spannendes über den Vater. Jetzt meine Frage ist, an wer ist eigentlich der Psalm 103 gerichtet? Wenn wir die ersten Verse anschauen, an wer ist der Psalm eigentlich gerichtet? Der David redet zu sich selber. Es ist in dem Sinn eigentlich nicht wirklich ein Gespräch mit Gott. Es ist in dem Sinn, wie wir es wahrscheinlich verstehen, nicht wirklich ein Gebet, sondern er redet vielmehr ganz viel darüber, wie Gott ist. Er zeigt seiner eigenen Seele auf, wie Gott der Vater ist. Er bringt sich selber in Erinnerung, wie eben der Vater im Himmel ist. Und so möchten wir auch heute Morgen von ihm lernen. Und ich glaube, es ist für unsere Nachfolge ganz zentral, ja, was für ein Bild wir eben von Gott, vom Vater haben. Weil ich glaube, das hat nachher einen grossen Einfluss, wie wir auch unseren Glauben werden leben in der Praxis. Und so ist es hilfreich, unser Bild einfach immer wieder anhand von biblischen Aussagen auszurichten. Vielleicht auch an denen, die unsere Vorstellungen bestätigen, wo das bestätigt wird, was wir schon denken. Aber es ist auch gerade hilfreich, eben die Bibelstellen, die wir vielleicht selber lieber streichen würden aus der Bibel, auch die anzuschauen. Wir brauchen das geistliches Bild von Gott, nicht unsere Vorstellungen, nicht unsere Prägungen oder unsere Wünsche. Wichtig ist, ich werde eben heute nicht den ganzen Psalm 103 auslegen, sondern einfach anhand von den Psalmen 8 bis 18 vorgehen. Also die 10 Verse, die werden wir anschauen. Und die Predigt ist aufgegliedert in 3 Bereiche. Der Vater will Versöhnung, beim Vater ist Geborgenheit und der Vater ist dein Zuhause. Genau, also dort ist er dann, er ist nicht fort. Genau. Ja, dann braucht es eine allgemeine Vorbemerkung. In diesem Psalm heisst es immer wieder mal, dies oder das, das gilt denen, die ihn fürchten. Das heisst, die Aussagen in diesem Psalm, die sind immer wieder an diese Bedingung geknüpft. Sie gelten denen, die Gott fürchten. Jetzt fürchten, das ist nicht so gemeint, dass die Angst haben vor Gott. sondern das sind die gemeint, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Eben gerade im Vers 18 werden die etwas genauer beschrieben. Dort heisst es, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Also dort werden die, die ihn fürchten, etwas genauer beschrieben. Es sind die also, die seinen Bund bewahren. Die Zusagen gelten also den Menschen, die im Bund mit Gott leben. Ja, und wenn du ein wiedergeborener Nachfolger, eine wiedergeborene Nachfolgerin von Jesus bist, dann gelten dir die Zusagen. Schlicht und einfach, weil du im Bund mit ihm lebst. Okay, aber jetzt genug Einleitungswort. Jetzt fangen wir an. Der erste Abschnitt, den wir miteinander anschauen, das sind Verse 8 bis 12. Wir lesen sie gerade nochmal miteinander. Da heisst es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Also der Abschnitt, der redet ganz viel über Gnade, über Barmherzigkeit, über Geduld, über das Nicht-Vergelten und Nicht-Nachtragen. Und bei all dem kann man ganz schnell den Fakt übersehen, dass da steht, Gott wird tatsächlich zornig. Es heisst ja, er wird nicht für ewig zornig bleiben. Ja, Gott, der Vater, wird zornig. Also es ist nicht einfach so der nette Kuschel-Opa, der manchmal so vielleicht auch in den Medien oder so dargestellt wird. Er ist auch nicht ein passiver Vater, der einfach nichts sagt, der nicht teilnimmt. Und vielleicht sagst du jetzt, aber wir hören doch ständig, dass Gott Liebe ist. Wie kann er dann auch zornig sein? Wichtig für unser Verständnis ist, Zorn ist ja nicht das Gegenteil von Liebe, sondern das ist Hass. Zorn ist eine logische Folge von verletzter Liebe oder auch von bedrohter Liebe. Und das geht uns Menschen ja sehr ähnlich. Also wenn du zum Beispiel irgendjemand deinem Kind etwas Böses antut, dann sagst du ja nicht, ja, ist doch egal, sondern dann steigt Zorn in dir auf, als Vater oder als Mutter. Oder auch nur schon dort, wo vielleicht geliebt bedroht wird, kann Zorn aufsteigen. Also wenn du siehst, wie dein Kind sich selber irgendwie in Gefahr begeht oder sich etwas antut, was ihm schaden wird, dann wirst du mit grosser Wahrscheinlichkeit sehr emotional reagieren und vermutlich mischt sich eine gewisse Menge Zorn unter die Emotionen. Und so wird eben auch Gott zornig, weil er einfach schlicht leidenschaftliche Liebe ist. Und so ist Gott zornig über alles, was Sünde ist. Alles, was gegen das Heil Gottes ist. Weil Sünde ist schlussendlich immer ein Vergehen an der Liebe. Wir lernen also, Gott ist nicht einfach ein beleidigter, eingeschnappter Gott, der zornig ist. Nein, Gottes Zorn hat eben ein Ziel. Er möchte schlussendlich ja eben das Gute. Er möchte, dass Heil geschieht. Gottes Zorn zielt also immer auf Versöhnung und nie auf Zerstörung. Und da brauchen wir eine geistliche Sicht vom Zorn, weil wir Menschen, wir haben auch noch ganz andere Gründe, zum zornig zu werden. Also wir kennen auch eine zweite Sorte von Zorn. Zum Beispiel werden wir zornig, wenn wir in unserem Stolz gekränkt werden oder wenn unsere eigensüchtigen Motive unterbunden werden, verunmöglicht sind. Oder ganz häufig werden wir auch zornig, weil wir uns ohnmächtig fühlen. Also so im Verkehr passiert das schnell, oder? Wenn fast ein Unfall, dann passiert ganz schnell, dass wir zornig werden, weil wir uns ohnmächtig fühlen. Ja, bei uns Menschen gibt es die zweite Art vom Zorn. Zorn aufgrund von Minderwert, Ohnmacht, von eigensüchtigen Motiven oder was auch immer. Diese Art vom Zorn ist aber ganz anders als der vorherige Zorn. Diese Art von Zorn ist auf Vergeltung aus. Das zahle ich dir heim. Wie du mir, so ich dir und noch eins oben drauf. Und wenn nicht jetzt, dann trage ich es dir nachher, bis ich es heimzahlen kann. Natürlich, das würde niemand gerade so direkt formulieren, aber im Hintergrund geht es etwas in die Richtung. Aber ganz wichtig, die zweite Art von Zorn, die ist Gott fremd. Die gibt es bei ihm schlicht nicht. Gott ist nicht zornig aus einer Kränkung heraus oder aus einem Minderwert heraus oder aus Ohnmacht heraus. Sonst hätte er ja eigentlich gerade schon bei Adam und Eva die ganze Geschichte können beenden können. Dann müsste er nicht sich mit uns allen auch noch umschlagen. Nein, Gott will ja eben das Gute, weil Gott die Liebe ist. Er will das Leben, er will das Heil. Also Gott wird dort zornig, wo wir Menschen eben das Heil verhindern. Oder wo man es verachtet. Also dort, wo wir Menschen sündigen. Und nicht selten passiert es jetzt, dass wir unsere Art, unsere menschliche Art von Zorn auf Gott projizieren. Dass wir denken, Gott will mich irgendwie fertig machen. Gott will es mir heimzahlen. Oder ich kriege jetzt all meine Taten irgendwie abgerechnet. Und dann müssen wir vielleicht auch auf unsere eigene Biografie schauen. Vielleicht haben wir da oder dort sehr einen strengen, lieblichen Vater erlebt. Vielleicht jemand, der sehr schnell zornig geworden ist. Vielleicht haben wir viel von dem zerstörerischen, von dem abrechnenden Zorn erlebt. Weil im Hintergrund nicht die Liebe, sondern vielleicht Ohnmacht gestanden ist. Und die Bibel sagt uns da über Gott und über seinen Zorn etwas ganz anderes. Die Bibel sagt uns, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, gut, wenn das so ist, der Vater will Versöhnung, dann ist jetzt ja alles easy. Wichtig ist, die Aussage von der Gnade, die gilt eben den Menschen, die ihn fürchten. Die, die mit Gott im Bund leben. Im Bund durch Jesus Christus. Jesus hat es ja so gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Vater hat uns also den Sohn geschickt, weil er Versöhnung will. Und im Psalm 3 hält David sich das vor Augen. Wenn wir im Bund mit ihm leben, dann schüttet er seine volle Gnade, Geduld und Barmherzigkeit über uns aus. So ist der Vater. Er will nicht zornig bleiben, sondern er will Versöhnung. Und am Schluss von dem ersten Teil möchte ich dich als Kind Gottes fragen, hast du manchmal so Gedanken, dass der Vater ständig so vom Himmel oben runter schaut, um zu schauen, ob du auch ja alles richtig machst? Hast du manchmal so Gedanken, dass wenn die Sachen in deinem Leben schwierig laufen, dass das vielleicht eine Strafe Gottes ist für frühere Sünden? Oder hast du manchmal so Gedanken, ob du gut genug bist, um wirklich gerettet zu sein? Dann möchte ich dir einfach Folgendes sagen. Ja, es ist richtig, der Vater hat Zorn. Er ist zornig über Sünde. Aber Jesus hat deine Sünde getragen. Er hat dich reingewaschen. Und die Sünde ist von dir so weit entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Weiter entfernt kann die Sünde von dir nicht mehr sein. Weiter entfernt kann auch der Zorn Gottes, der Zorn vom Vater, nicht mehr sein. Und der Vater will tiefe Gemeinschaft mit dir leben. Er hebt nicht an diesem Zorn fest. Was vergeben ist, ist auf ewig vergeben. Ja, der Vater hat sich mit dir versöhnt. Wir kommen da zum zweiten Abschnitt. Und das Thema ist da dabei, beim Vater ist Geborgenheit. Wir schauen also die Verse 13 und 14 an. Da heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Da wird jetzt also ganz ein direkter Bezug zwischen dem himmlischen Vater und dem irdischen Vater gezogen. Er sagt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten, also die, die im Bund mit ihm leben. Jetzt ist natürlich sofort wieder die Frage im Raum, ja, wie hast du deinen Vater, deinen irdischen Vater erlebt? Ja, hat er sich über dich erbarmt? Hast du Zuneigung und Geborgenheit bei ihm erfahren? Hast du erlebt, dass er sich über dich erbarmt, selbst wenn du vielleicht selber schuld gewesen bist an deiner Misere? So, wenn wir an das Gleichnis der verlorenen Söhne denken. Oder hast du einfach eine Standpauke abgekriegt in so einem Fall? Der David zeigt uns Gott, der Vater, da von einer total zärtlichen, von einer ganz weichen Seite. Das Wort Erbarmen. Das gleiche Wort, das für Gott, der Vater, verwendet wird, das finden wir auch im Jesaja 49, 15. Und dort heißt: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Das Erbarmen vom Vater, das ist also so die gleiche Haltung, wie eine Mutter für ihr Baby hat. Ein Ereignis zur Zeit von Salomo, also vom Sohn von David, zeigt uns ein dramatisches Bild, was die Art von Erbarmen beinhaltet. Das sind zwei Prostituierte, die vor der König Salomo gekommen sind. Die haben zusammen gewohnt und beide sind auch fast zur gleichen Zeit schwanger geworden und haben ein Kind geboren. Aber in der Nacht ist das Kind von der einen Frau gestorben. Als sie das gemerkt hat, hat sie ihr totes Kind in den Arm von der schlafenden anderen Frau gelegt und hat dafür deren ihr lebendiges Kind für sich genommen. Aber die zweite Frau, die hat das am Morgen gemerkt, die hat den ganzen Schwindel gemerkt. Und jetzt stehen sie beide vor dem König Salomo und beschuldigen sich gegenseitig. Jede erhebt den Anspruch auf das lebende Kind. Da sprach der König: Zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welche der lebendige Sohn gehörte, zum König: Denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte: Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Also die Frau, die wirklich das lebendige Kind gehört hat, die sagt da damit ja zum König: Ich bin die Lügnerin. Ich habe Kinder vertauscht. Ich bin schuldig. Sie übernimmt also die ganze Schuld, sie übernimmt die ganze Anklage, weil sie will, dass ihr Kind überlebt. Denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr. Das Erbarmen und das Erbarmen von unserem himmlischen Vater geht noch viel weiter als das von uns irdischen Menschen. Aber was ist die Begründung, warum sich der Vater über uns erbarmt? Also wenn ihr in den Text schaut, was ist jetzt die Begründung, dass er sich erbarmt? Warum eigentlich? Nicht, weil wir Gottes Ebenbild sind. Nicht, weil wir besonders herzig sind. Nicht, weil wir besonders gut sind oder gute Taten vollbringen würden. Nicht, weil wir von Jesus erkauft und erlöst worden sind. Nicht, weil wir zur Familie vom Vater gehören, als seine Kind. Nein, Gott erbarmt sich über uns, weil wir Geschöpfe sind. Weil wir vergänglich sind, weil wir Staub sind. Sein Erbarmen ist völlig losgelöst von dem, was du denkst, was du fühlst oder was du tust. Es gibt nichts, was sein Erbarmen stoppen oder auch noch verstärken könnte. Sein Erbarmen ist viel sicherer und stärker als das Erbarmen von einer Mutter über ihr Kind. Sein Erbarmen ist stärker und sicherer als das Erbarmen, das du vielleicht von deinem irdischen Vater oder von deiner irdischen Mutter erlebt hast oder vielleicht auch nicht. Sein Erbarmen ist nicht vergleichbar mit dem tiefsten sich vorstellbaren Erbarmen von der Erde. Weil alles Erbarmen, was du da auf der Erde je erlebt hast, ist von Menschen, die genauso vergänglich sind, genauso Staub sind wie du und ich selber. Alle werden dich irgendwann verlassen. Deine Familie, deine Freunde. Alle werden dich früher oder später enttäuschen. Aber Gott nicht. Beim Vater im Himmel bist du geborgen. Er erbarmt sich über dich stärker und besser, als es ein Mensch überhaupt je könnte. Und er tut das schlicht und einfach, weil du ein vergängliches Geschöpf bist. Am Schluss von dem zweiten Teil möchte ich dich fragen: Hast du manchmal so Gedanken, dass es Gott egal ist, wie es dir geht? Hast du manchmal so Gedanken, dass du es mit Gott vielleicht verspielt hast, dass du zu viel Blödsinn gebaut hast und jetzt irgendwie nur noch so ein Kind zweiter Klasse bist, so wie sich das der jüngere Sohn oder vorgestellt hat auf dem Heimweg? Ich bin dann einfach noch ein Knecht. Hast du manchmal so Gedanken, dass du nicht würdig bist, Gottes Kind zu sein, dass du sein Erbarmen überhaupt nicht verdienst? Ich möchte dir sagen, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann gibt es nichts, was Gottes Erbarmen von dir abhalten kann. Weißt du, wenn es auf uns Menschen ankommt, das ist ja der David, der das sagt, wenn es auf uns Menschen ankommt, dann wäre der David ja ganz hinten in der Rangliste gestanden. An seinen Händen hat ganz viel Blut geklebt, Mord, Ehebruch und vieles mehr. Aber der David hält sich da einfach mutig vor Augen. Der Vater erbarmt sich über mich stärker als eine Mutter, das je über ihr Baby könnte. Er erbarmt sich einfach nur schon über mich, weil ich vergänglich bin, weil ich Staub bin. Und das Erbarmen, das gilt auch dir, egal wie viel Zerbruch in deinem Leben ist. Bei ihm bist du geborgen. Der Vater ist Geborgenheit. Und damit kommen wir auch zum letzten Teil vor Predigt, zum letzten Abschnitt. Der Vater ist dein Zuhause. Der Textabschnitt sind Verse 15 bis 18. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Jetzt da wird ein ganz brutales Bild von der Vergänglichkeit gezeigt. Frisches Gras, das am Morgen grün und saftig dasteht, ist am Abend dürres, trocknes Heu. Das Gras ist nicht abgeschnitten worden, nein, es ist einfach verdorrt, weil der Wüstenwind drüber gegangen ist, in vollem Saft abgestorben. Einfach so. Und das Herz an dieser Aussage ist jetzt nicht bloß, dass das Gras gestorben ist, dass es nicht mehr da ist. Also nicht nur die Kurzlebigkeit wird da hervorgehoben, sondern es heisst auch, seine Städte kennt es nicht mehr. Also der Ort von der Herkunft, der Ort, wo es gelebt hat, der Ort, wo man verwurzelt ist, die ganzen Beziehungen, kennt sie nicht mehr. Als ob es dich nie gegeben hätte. Der Vers sagt, das menschliche Leben ist unglaublich kurz, vergänglich und sinnlos. Überleg mal für dich, was bleibt von dir, wenn du so lange tot sein wirst, wie du bisher schon gelebt hast. Also, wenn du jetzt in 60 bist, dann überleg mal, was wird von dir sein in 60 Jahren. Also jetzt, wir nehmen es nicht an, aber wenn du jetzt heute sterben würdest, du bist 60, was wird von dir noch sein in 60 Jahren? Oder das Alter, das du jetzt hast? Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird kaum etwas von dir übrig bleiben. Eine ganz kleine Handvoll Personen mag sich vielleicht noch schwach daran erinnern, dass es dich gegeben hat. Dein Grab ist wahrscheinlich schon abgeräumt. An dem Ort, wo du gelebt hast, werden andere leben. Die Arbeit, die du machst, werden andere machen, falls es die Arbeit überhaupt noch gibt. Und, und. Das menschliche Leben ist unglaublich vergänglich und unglaublich eigentlich sinnlos. Und der Vers, der haut uns das so voll um die Ohren. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Gottes Gnade also währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie ist einfach ewig über dir, wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Jesus sagt selber im Johannes Kapitel 14, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Im Haus vom Vater sind viele, viele Wohnungen. Der Vater ist dein Zuhause. Er ist der Anker in dieser ganzen Vergänglichkeit, in dieser ganzen menschlichen Sinnlosigkeit. Bei ihm ist der Ort, an dem wir immer in Erinnerung sein werden. Bei ihm hast du eine Wohnung. Ja, selbst wenn dein Leben viel zu kurz ist und überhaupt nichts von dir übrig bleiben wird, dort bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit daheim. Dort bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit der geliebte Sohn, die geliebte Tochter vom Vater. Der Vater im Himmel ist dein Daheim. Und das gibt eine unglaubliche Entspannung. Dann muss nicht das Haus, die Wohnung, der Garten oder irgendwelchen Besitz uns Bedeutung, Sinn, Hoffnung oder Absicherung geben auf dieser Welt. Dann müssen nicht Beziehungen uns bestätigen, wie wichtig oder vielleicht sogar wie unersetzbar das wir sagen. Dann sind Beruf, Karriere und vielleicht auch alle Reichtum nicht das, was unserem Leben Erfüllung gibt. Und man könnte noch vieles da weiter aufzählen. Der Vater ist unser Zuhause. Und zum Abschluss von dem letzten Teil möchte ich dich einfach fragen, hast du manchmal so Gedanken, dass du in dieser grossen Welt verloren, unbeliebt oder einsam bist? Hast du manchmal so Gedanken, dass es keine Rolle spielt, ob du überhaupt da bist oder nicht? Oder hast du manchmal so Gedanken, dass du die irdischen Sachen nicht loslassen kannst, weil du emotional so stark daran gebunden bist? Dann möchte ich dich ermutigen, der Vater ist dein Zuhause. Dort bist du angenommen. Dort bist du erwartet. Dort hat man alles für dich vorbereitet. Dort gibt es auch alles, was du brauchst. Dort freut man sich auf Gemeinschaft mit dir. Der Vater ist dein Zuhause. Wir kommen hier zum Schluss der Predigt. Der Psalm ist zwar da noch nicht fertig. In den letzten Versen kommt die Königsherrschaft vom Vater. Das wäre nochmal total ein spannendes Thema. Und ich war auch ein bisschen versucht, das noch weiterzumachen, aber das gibt eine etwas lange Predigt und ich glaube, es reicht auch für heute. Es gibt noch ganz, ganz viel zu sagen über den Vater. Aber ich hoffe, dass unser Bild vom Vater im Himmel irgendwie ein bisschen vielleicht weiter geworden ist und dass vielleicht auch so die eine oder andere irdische Verzerrung, die wir von ihm haben, dass du die vielleicht losgeworden bist. Der Vater will Versöhnung. Er haltet nicht an seinem Zorn über die Sünde fest. Er wird dir nicht in den Rücken fallen. Es gibt kein Kleindruck. Jesus hat es vollbracht. Der Zorn vom Vater über die Sünde ist so weit von dir entfernt, wie Ost und West voneinander entfernt sind. Und der Vater gießt sein ganzes Erbarmen, seine ganze Gnade und Güte über dich aus. Beim Vater ist Geborgenheit. Der Vater erbarmt sich über dich mehr, als eine Mutter sich über ein Baby überhaupt erbarmen könnte. Der Vater ist total zärtlich und weich. Und er erbarmt sich nicht über dich, weil du frömmer bist als andere, sondern einfach schlicht darum, weil du ein vergängliches Geschöpf bist. Sein Herz entbrennt mit Güte und Erbarmen über seine vergänglichen Kinder. Und der Vater ist dein Zuhause. Der Vater hat dir einen Lebenssinn gegeben. Er gibt dir Halt, er gibt dir eine Richtung. Alles Irdische wird vergehen, alles ist brüchig. Nichts bleibt wirklich. Aber beim Vater bist du zuhause. Da kennt man dich durch und durch. Bis in den letzten Winkel. Und trotzdem, da ist alles für dich parat und man erwartet dich. Dort gehörst du an. Amen. Ich möchte gerne beten. Vater, es ist einfach gewaltig, wie du dich offenbarst. Gewaltig, wie du bist, deine Art, die wir irgendwie mit unserer menschlichen Art nur so begrenzt fassen können. Und doch zeigst du dich und ja, schenk, dass wir in unseren Herzen dich irgendwie dürfen erkennen, mit unseren Herzensaugen dürfen wahrnehmen, wie du wirklich bist. Nimm das weg, was uns hindert zu dir, was in der Beziehung zwischen dir steht, weil wir vielleicht Erlebnisse gemacht haben oder Vorstellungen haben, die dir gar nicht entsprechen. Und wir bitten, dass du uns an diesem Punkt heil machst. Ja, mit deinem Wort, das, was du über dich sagst. Dass das darf hineindringen in unsere Herzen und uns verändern. Und dass wir so dürfen mit dir unterwegs sein. Und einfach dürfen mit dir als Vater dürfen durch unser Leben gehen. In einem tiefen Vertrauen, ja, zu deiner Güte, zu deiner Art, zu deinem Erbarmen, zu deinem Versorgen, zu dieser Geborgenheit, die wir in dir haben. Dass wir mit dieser Art dürfen durch unser Leben gehen. Und in dem bitten wir auch, dass deine Art, dein Wesen auch aus unserem Leben darf ausstrahlen zu anderen Menschen. Und dass sie dürfen merken, dass du in unserem Leben bist und uns verändert hast. Und in dem wollen wir bitten, dass du, ja, durch dein Wesen uns zum Licht machst in dieser Welt. Ja, und so bitten wir einfach, dass du unsere Herzen aufmachst für dich, für deine Art und uns veränderst, so wie du bist. Amen.